Hallo und herzlich willkommen bei Paulsen. Ich sitze hier wieder vor meinem orangen Kühlschrank. Mit mir ist natürlich
Gissi.
Ja, ich liebe dieses Intro, Gissi. Also für mich ist es ins Gewing. Weißt du, nee, ich würde keine Anglizismen mehr nehmen. Es gibt cool. Richtig gute Stimmung.
Ja.
Gibt.
Und ich starte dir direkt rein mit deiner Bauernregel.
Ja, ich finde es auch gut, wenn wir einfach direkt reingehen. Lassen ja. Scheiß auf Smalltalk, klein, Smalltalk auf Deutsch.
Seichte Gespräche.
Gespräche. Dann scheißen wir auf das seichte kleine Gespräch und gehen gleich rein. Mein Lebensmotto Stück für Stück. Ach, das finde ich so gut.
Woher kommt das?
Von meiner Mutter. Und ich habe das so hart gesagt. Und zwar, meine Mutter, die haben ja ein Altenteilerhaus gebaut und da wollte sie sich einen Garten anlegen. Und der Boden, Steinhart. Sie sagt, Bauer Helmut sagt, komm, ich komme da mit einem Grubber durch. Ne? Oder mit so einer kleinen Scheibenecke und lockert in den Boden. Ja, sie hat ein paar Mal gefragt, er kam nicht. Weißt du was, wie meine Mutter ist, nimmt sich einen Spaten Stück für Stück. Und jeden Tag hat sie ein Stück vom Acker umgeackert.
Wie viele Tage?
Viele Tage. Aber und genau, wenn ich da manchmal dran denke, sehe ich meine Mutter auch. Wir haben ja in einem uralten Bauernhaus gelebt, als ich aufgewachsen bin. Und da wurde, wie es damals ja war, hat man ja über den Fliesen neu verlegt oder einen Teppich geklebt oder was weiß ich nicht. Und wir hatten bei uns im großen Flur wunderschöne Schachbrettmuster-Zementfliesen. Darüber war aber ein Teppich geklebt. Und der Raum war riesig. Das würde ich sagen, 50 Quadratmeter, ein riesiger Raum. Und meine Mutter jeden Tag Stück für Stück abgekratzt. Oh, bis die ganzen Zementfliesen wieder frei waren und ein Schachbrettmuster war. Und sie hat es geschafft. Sie hat es alleine geschafft. Sie hat es gemacht für sich. Und doch, das bewundere ich im Nachhinein manchmal sehr meine Mutter. Dieses Durchhaltevermögen, diese Konsequenz und dieses immer das Ziel vor Augen. Das finde ich sehr schön.
Meditativ auch.
Und das war es auch. Und wenn ich ehrlich bin, seitdem ich das auch so ein bisschen verinnerlicht habe, dieses Stück für Stück, also sich, vielleicht hast du es auch manchmal, aber über ehrgeizig sein. So, ich will jetzt hier den Garten ummachen. Und wenn der morgen nicht so ist, wie ich mir den vorgestellt habe, dann lasse ich das Projekt gleich liegen. Ja. Aber es zeigt sich, damit kommt man nicht weit.
Ja.
Und es zeigt sich eher, dass man, wenn man echt hartnäckig und geduldig, dann kommt man dahin. Mhm. Und das musste ich auch erst lernen.
Ja, ich glaube, du hast das ja auch in einem Reel von dir gesagt, wo du dein Erdbeerfeld geschnitten hast.
Und Gissi, du gehst ja immer dran vorbei. An meinen beiden kleinen Futtertrögen mit den Erdbeeren. Das ist, was ist das? Ein Meter mal 3 Meter, so ein Ding. Ja. Also nicht groß. Ich habe da, glaube ich, 5 Nachmittage dran geklippt, die Erdbeeren. Und dann im Nachhinein kriege ich eine Nachricht von der Followerin, ich bin da mit dem Rasenmäher drüber. Weißt du, ich habe einmal mit dem Rasenmäher alles ab und wächst super danach. Aber da oben kann ich ja keinen Rasenmäher nehmen. Aber
ja.
Weißt du, was ich meine? Jeder hat ja eine andere Herangehensweise.
Gibt es aber auch Dinge, wo du nach wie vor ungeduldig bist?
Ja. An mir selber auch, ne? Weißt du so? Manchmal ist man, ich merke das manchmal, dass ich zu schnell was möchte, weißt du so? Und ich weiß nicht, ob man das so nachempfinden kann, aber es ist ja manchmal, man möchte jetzt, dass das Kuchen, dass der gleich klappt, dass das Essen immer gleich klappt. Und man ist dann schon ein bisschen so ungeduldig, weil auch der alltägliche Stress so ein bisschen mitkommt. Und da bin ich dann doch manchmal streng und ungeduldig zu mir selber. Mhm. Aber bei mir geht das vielleicht auch ein bisschen Hand in Hand, Stress und Ungeduld. Weiß ich nicht, ob du das kennst. Umso stressiger es wird, umso ungeduldiger werde ich. Und das nervt mich extrem.
Aber trotzdem machst du es ja immer wieder. Also gerade jetzt die Kuchen.
Warum, was tust du dir da eigentlich an?
Was ist die Motivation dahinter?
Kuchen. Also die,
okay, ja,
also,
nee,
und weil es mir doch Spaß macht und weil dieser Prozess ja irgendwie was ganz Tolles ist und das Schöne ist, am Ende essen alle davon. Also ich finde gerade Essen zubereiten richtig, richtig schön. Mhm. Kochst du gerne, backst du gerne? Da haben wir schon mal bestimmt schon mal drüber gesprochen.
Wir haben schon einmal eine Folge über Essen gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob ich da. Also ja.
Backen.
Aber ich bin nicht geduldig.
Wie zeigt sich denn deine Ungeduld?
Ich glaube aber auch, vor allem dann, wenn ich alleine danach esse, dann denke ich mir so, ist mir eigentlich egal, wie es aussieht. Es wird irgendwie
klatscht.
Klatscht oder ich esse aus dem Topf. So gefühlt. Ja, das ist ganz so schlimm. Aber ja, ich glaube, es ist schon ein Motivator, wenn man weiß, da essen dann noch Leute mit, weil dann macht es mir auch Spaß.
Ja, das ist voll schön. Voll schön, wenn man weiß, man lädt Leute ein und man macht dafür was. Ja. Aber du hast gesagt, du bist ungeduldig, du?
Ich bin schon.
Und wie zeigt sich das bei dir?
Ich bin vor allem dann ungeduldig, im Umgang mit anderen Menschen, wenn es um Dinge geht, die ich finde, dass die ganz einfach zu greifen sind. Ja. Da muss ich richtig meine Geduld üben. Mhm. Wenn das dann irgendwie so dauert, bis da was total normal ist, weil nicht jeder versteht alles gleich schnell. Ich verstehe ja auch nicht, wie.
Bist du dann genervt?
Keine Ahnung. Na, genervt. Ich bin halt wirklich ungeduldig. Ich bin dann so, können wir mal. Ach, okay. Oder auch wenn es so, kennst du das, so Situationen, wo man so ein bisschen mehr Pragmatismus bräuchte und einfach so
ist,
wir machen das jetzt einfach.
Ja.
Wir reden jetzt nicht noch 20 Minuten drüber, wir fangen einfach an. Da bin ich ungeduldig.
Ja, ich auch.
Ja. So.
Ich bin auch eher, ich finde es ist ein platter Spruch, aber ich bin auch eine Macherin.
Ja, glaube ich aber auch.
Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich war bei der Animation und da mussten wir immer so eine Bühne aufbauen. Weißt du, weil wir so abends immer so Shows getanzt haben. Und dann haben wir eine Texas-Show getanzt. Ne? Und für diese Texas-Show mussten wir Strohballen von einem Container rausschleppen, auf die Bühne tragen. Mhm. Und die waren ganz schön schwer, diese Strohballen. Und da wurde verständlicherweise so ein bisschen, wie machen wir das? Wie machen wir so eine logistische Kette? Und ich habe die Strohballen dann alleine auf die Bühne getragen. Und nicht, weil ich so dachte, weil ich irgendwo auch dieses Gefühl habe, wir kommen nicht weiter, ehe wir nicht diese Strohballen auf der Bühne haben. Also weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen so, danach können wir erst proben, danach können wir erst das und dann kommen wir schneller zum Feierabend. Also
So ein Rattenschwanz.
Wenn man das erste verschiebt, womit man eigentlich anfangen müsste, damit es überhaupt weitergeht, dann dauert das ja alles ewig. Und ich glaube, das lässt sich gut auf mein Leben ja auch so ein bisschen übertragen. Es ist so ein bisschen so, wenn die Kinder nicht angezogen sind, können wir nicht raus. Weißt du, wir können so lange spielen, wie wir wollen, aber zieht euch erstmal an. Und wenn ihr dann angezogen seid, dann können wir weitergehen. Also ich merke das schon, Pragmatismus, finde ich gut, dass du das sagst, weil ich merke häufig im Alltag, wie pragmatisch ich eigentlich manchmal bin. Mhm. Also okay, gut, dann machen wir das so. Also Hauptsache, es geht erstmal los und Hauptsache, man kommt erstmal in Bewegung, weißt du?
Ja, das habe ich auch.
Ja, genau. Also,
aber das ist ja schon irgendwie Ungeduld.
Ja, und umso gestresster man ist, ungeduldiger werde ich. Und meine Mutter meinte letztens so zu mir, ich wirke in letzter Zeit so hektisch. Mhm. Und das ist für mich eine Kombination von Stress und Ungeduld, dieses Hektische. Mhm. Und da hat sie voll den Nagel auf den Kopf getroffen.
Mhm.
Und wenn es von der Ungeduld ins Hektische überschlägt bei mir, das ist scheiße.
Vor allem, wie kommt man da wieder raus?
Genau, wie entschleunigt man? Wie entschleunigt man, dass man das nicht mehr hat? Und das ist gerade eine Frage, die ich mir stelle. Wie entschleunige ich das?
Hast du Tools für dich?
Nein. Und das ist doof. Und momentan versuche ich auch, jetzt, das klingt so doof, ne, aber beim Geschirrspüler einräumen, das nicht schnell zu machen. Sich mal ein bisschen Zeit nehmen, weißt du, ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht einen Teller nach dem anderen da reinklatschen, sondern, das ist ein hübscher Teller. Also, weißt du, so ein bisschen ruhiger sein dabei. Also generell ein bisschen ruhiger sein, auch bei mir selber ein bisschen ruhiger sein. Weil für mich ist dieses Pendel von Ungeduld, Stress zu Hektik umgeschlagen. Und Hektik ist für mich ein ganz Dauerstress. Und das soll es nicht sein.
Mhm.
Hektik ist richtig kacke.
Ja, man hat ja dann, obwohl alles ganz schnell geht, auch immer das Gefühl, man verpasst was, sobald es.
Ja, und dein Herz. Und du denkst, jede Situation ist stressig. Ein Glas ist runtergefallen. Weißt du so? Und das ist ein bisschen, da versuche ich gerade, aber ich habe kein Tool. Hättest du ein Tool? Hast du eine Idee, wie ich entschleunigen kann? Also für mich persönlich geht es nämlich gerade ganz viel um Entschleunigen.
Mhm. Ja, ich musste das lernen, die letzten Monate. So Tools aneignen.
Gut, da kannst du ja vielleicht jetzt firsthand berichten.
Aber das ist natürlich auch sehr individuell. Also ich glaube, das funktioniert nicht bei jedem.
Mhm.
Aber was ich zum Beispiel für mich festgestellt habe, mir hilft es. Ich hatte das, ich war jetzt eine Woche in Bayern und ich hatte sehr viel Schienenersatzverkehr und ich war gestresst und es war mir zu ungeduldig dann auch. Also ich wurde dann zu ungeduldig. Und dann habe ich gemerkt, wie mir eigentlich gerade alles zu viel wird und habe auch an der Bushaltestelle so ein ganz schnelles Herz bekommen und so, mein Gott, ich muss jetzt hier irgendwie weiter und weiter und weiter. Gott, und dann habe ich für mich festgestellt, mein Ding ist es jetzt irgendwie, Das klingt total doof, aber einen Baum anzuschauen.
Baum?
Ich schaue einen Baum an. Ich habe mich dann auf eine Parkbank gehockt und habe einfach mal so mir ganz bewusst diesen Baum angeguckt.
Was
so
war das für
diese
einer?
Umrisse der Blätter, ehrlicherweise, ich weiß es gar nicht mehr.
Und das, dann wirst du nicht Ornithologin, dann wirst du Baumlogin.
Baumlogin.
Das, ja, das hört sich doch gut an. Dann weißt du dann auch, was das für ein Baum
Baumologe.
Ist.
Baumologe.
Baumologe, ja. Gibt es bestimmt ein Fachwort. Es gibt bestimmt ein Fachwort.
Ganz bestimmt.
Wir sind hier gerade so peinlich dabei am Rand.
Ja.
Aber okay, und das hilft dir?
Das hat mich so ein bisschen geerdet. Also es macht
schön.
Ja wahrscheinlich auch irgendwie Sinn, weil es vielleicht auf Natur ist, weiß ich nicht. Aber so dieses, sich mal bewusst kurz hinsetzen und sagen, 5 Minuten lang bleibst du jetzt hier sitzen und musst gar nichts. Und das hat mir geholfen.
Stress mich aufs Baby, mit dieser Gedanke.
Ja, aber am Ende, wenn du das, also ich habe mir das dann rausgenommen, habe mich da hingehockt und habe einfach gesagt, okay, dann sitze ich hier jetzt mit meinem großen Koffer und bin erstmal da.
Okay.
Und alles andere muss jetzt kurz warten, weil offensichtlich geht es mir gerade nicht gut.
Ja.
Okay. Und das war für mich so ein Tool.
Mhm.
Und ich bin natürlich auch jemand, ich mache schon seit 12 Jahren Yoga.
Mhm.
Da stelle ich auch immer wieder fest, dass wenn man so diese Atmung mit zur Bewegung verknüpft, dass ich da auch immer kurz rauskomme.
Toll gesehen.
Es ist natürlich oft so, dass man dann nach dem Yoga schnell wieder drin ist, aber zumindest für einen Moment habe ich das Gefühl, ich bin jetzt mal ganz kurz weg.
Weißt du was, das hört sich toll an und das nach, wahrscheinlich auch nach tollen temporären Lösungen.
Ja.
Na, aber wie überträgt man das jetzt auf sein gesamtes Leben, weißt du?
Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man... Also so ein Baum kann man jederzeit anschauen.
Stimmt.
Also
aber irgendwann,
grünes,
wenn du einen Baum vor deinem Fenster hast und den guckst du dir, irgendwann weißt du ja wirklich alles. Ha?
Aber vielleicht wird es dann schon wieder so eine Gewohnheit wie Zähne putzen. Immer
Baum
kurz mal innehalten.
Ja, das finde ich schön.
Weiß ich nicht.
Ja.
Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn man sowas wie mal durchatmen, spazieren gehen, wenn man sowas etabliert, dass sich das vielleicht auch langfristig dann eben wieder ein bisschen mehr setzt, dass ein bisschen was rausholt. Und ansonsten ist es wahrscheinlich Stress reduzieren.
Ja, und das ist ein bisschen, das ist ja das, ich glaube, das ist ja ein geschlagener Satz oder ein in unserer Gesellschaft, Stress reduzieren.
Fühlt man sich auch direkt geschlagen.
Ja,
wenn einem das jemand sagt. So.
Ja, genau, weil es ist weil so einfach ist es denn ja immer nicht, aber es ist eigentlich genauso einfach ist es. Ne? Und das ist ja das Paradoxe. Und für mich werde ich immer sagen, ich bin sehr stressresistent. Ne? Und aber mittlerweile ist auch so ein bisschen das Alter. Und ich schiebe es immer gerne aufs Alter, ich sehe, weißt du, weil es so eine natürliche Sache ist, dafür kann ich denn nichts. Ich schiebe es aufs Alter. Und denke ich manchmal, ach oh Mann, ich mache mich auch gerne mal raussitzen. Ein bisschen hier gucken.
Ein paar Menschen.
Ich habe Kirschlorbeer. Das ist falsch, den habe ich nicht. Ich habe. Scheiße. Ich weiß gar nicht.
Einem Baum.
Einem Baum? Nein, wie heißt denn der? Vogelbeere.
Mhm.
Vogelbeere. Genau.
Ja.
Ja, aber das, da bin ich ein bisschen dran, auch gerade ein bisschen, das ein bisschen ruhiger anzugehen. Da auch ein bisschen Alltag Stück für Stück mehr zu nehmen, als immer nur das Ende anzugucken, sondern eher so ein bisschen immer in Etappen zu denken. Weil das sonst auch sehr erschlagend sein kann.
Ja, aber da möchte ich noch ganz kurz einen Punkt von meiner Therapeutin
gerne.
Mit reingeben.
Gerne, ich freue mich auf solche Zitate.
Weil ich auch irgendwann meinte, ich bin weniger stressresistent und das war eigentlich immer eine meiner Stärken, dass ich so ganz viel aushalten kann. Und dann meinte sie irgendwann mal so, aber wahrscheinlich halten sie noch immer genauso viel aus, es ist nur einfach wirklich zu viel. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, weil ich glaube, wenn man sich denkt, ich bin jetzt weniger stressresistent und ich schaffe irgendwie weniger, dann macht man sich ja vielleicht auch kleiner.
Stimmt, hast du recht gesehen. Das ist ein guter Gedankengang, den nehme ich mit.
Also vielleicht ist es einfach wirklich zu viel geworden.
Zu viele Kinder meinst du? Die Meinung eigentlich, mit der Meinung eigentlich. Ich muss mal kurz sagen, es ist so ein Running Gag mit den 5 Kids. Ne? Und ich saß mal mit Freunden zusammen und wir haben so rumgescherzt. Und dann hat ein Typ in der Runde, wir haben so jeden so ein bisschen auf den Keks genommen. Ne? Und der Typ in der Runde so gesagt, Dear Diary, englische Runde, Dear Tagebuch, heute Morgen habe ich wieder ein Kind geboren. Über mich, weißt du, so und Annemarie schreibt dann in ihr Tagebuch. Und schon wieder. Nein, aber ich kann darüber mittlerweile auch lachen. Aber natürlich trägt die Fülle der Menschen hier auch viel zur Hektik bei.
Ja, definitiv, das kann ich mir vorstellen. Wir kommen zur Community-Frage, die hängt nämlich da auch so ein bisschen mit drin. Und zwar hat uns Lena eine Sprachnachricht geschickt, die sehr lang war. Ich spiele dir gleich nur einen kleinen Abschnitt davon vor, aber ganz kurz. Sie hat unsere Folge zum Thema Selbstwert gehört.
Ja.
Und hat da für sich schon das Gefühl, dass sie da viel schon mitgenommen hat und da ganz gut ist, auf einem guten Weg. Mhm. Sie hat aber eine andere Frage und das passt ja vielleicht jetzt auch ganz gut zu dem, wenn man so in Hektik ist, wie geht man da zum Beispiel auch mit seinen Kindern um?
Oh Gott, ja.
Weil meine Tochter ist 11 Monate alt, also mit der, sie kann mir jetzt noch nicht ihre Gefühle sprachlich mitteilen, aber halt in anderer Form. Und manchmal, wenn es mir einfach nicht gut geht und dann bin ich irgendwie manchmal für ein paar Minuten in einem Loch oder schaue ins Handy oder keine Ahnung, habe halt schlechte Laune und spiele dann nicht mit ihr oder so, weil ich einfach gerade merke, ich brauche die Zeit für mich und mein Partner einfach enorm wenig Zeit hat. Und wir da auch noch dran arbeiten, weil wir 2 Höfe bewirtschaften und ja, einfach viel. Ja, dann merke ich manchmal, dass ich da mega das schlechte Gewissen habe und dann ist es wie so eine Abwärtsspirale, in die ich da komme.
Genau, also es geht eben noch weiter, dass sie so ein schlechtes Gewissen hat, wenn es ihr mal quasi nicht gut geht. Wie sie das dem Kind quasi auch mitteilen soll und sie sagt weiter, dass sie schon versucht, ihre Gefühle zu erklären. Aber natürlich ist das Kind auch sehr klein und sie will auch nicht, dass sich die Kleine dann verantwortlich fühlt für ihre Gefühle.
Überhaupt nicht, genau.
Und da wollte ich dich einmal, kennst du das?
Oh ja, ich habe gerade, mein Herz schlägt auch gerade so. Also ich kann das, also alles, was Lena da gerade erzählt hat, ich fühle das so doll. Oh Gott, mir ist das gerade auch so auch 11 Monate alt. Das ist auch so ein Alter, wo die schon fast den ganzen Tag wach sind, weißt du, so nicht mehr viel am Tag schlafen und dich den ganzen Tag fordern, aber nichts sagen können und immer noch deren Hauptkommunikationsweg schreien ist oder meckern ist oder weil sie einfach noch nicht anders kommunizieren können. Und da ist Hunger, warm, kalt, das, alles ist erstmal noch schreien. Und das ist wirklich eine richtig heftige Phase in der, wie mit Baby auch, die haben ja auch nur ihren Schreien als Kommunikation. Das zieht sich ja relativ lange, wo das der einzige Kommunikationsweg ist. Und ich kann, Lena, wie sie gerade gesagt hat, ich kann jetzt gerade selber nicht mehr. Ey, ich habe jetzt hier 5 Stunden jedes Bedürfnis gestillt und jetzt will ich gerade nur mal für einen Moment mein eines kleines Bedürfnis stillen. Oh Mann, ja. Da kriege ich ein bisschen eine Gänsehaut dran zu denken, weil das ist unglaublich, dieses Gefühl, wie überwältigend das ist. Und erstmal, Lena, danke für deine Offenheit, für diesen Mut, das auch sozusagen, weil ich glaube, dafür wird man immer noch beschämt oder wird man noch so ein bisschen, stell dich nicht so an, ist ja häufig immer noch so ein, überhaupt nicht, um Gottes Willen, gut, dass du das teilst. Und in meiner Gefühlswelt ist es auch definitiv so, alles, was mit den Kindern zu tun hat und mit deren Gefühlen, ist mein Hauptproblem dabei immer mein Gefühl. Weil deswegen verstehe ich das, auch dieses schlechte Gewissen, weil man das Gefühl hat, man wird gerade unfair und man ist auf einmal nicht mehr gerecht. Aber es hängt ja auch damit, was für einen hohen Anspruch man an sich selber stellt, wie man sein Kind begleiten möchte. Ne? Und man möchte in jeder Situation mit allen Sachen immer perfekt sein. Und dazu ist natürlich auch, sind Montagen bei Social Media, weißt du so. Und das Kind ist für mich die größte Erfüllung und ich habe das schönste Jahr. Und das ist so ein bisschen meiner Meinung nach ja auch nicht immer wahr. Ne, man tendiert vielleicht immer dazu, immer nur das Schöne zu sehen und das natürlich auch nach außen zu tragen. Aber die Wahrheit, die Realität ist, dass man das ganz häufig alleine ist und das sehr, sehr erdrückend ist. Und das schlechte Gewissen obendrauf ist noch richtig, dass die Kirsche oben sagt, naja, das ist richtig scheiße.
Aber demnach ist das schlechte Gewissen ja, so wie du es jetzt beschreibst, schon auch stark aus diesem von außen.
Genau, na klar.
Und weil gar nicht unbedingt die eigenen Werte vielleicht.
Ja, aber wir reagieren ja ganz viel von dem, wie es nach außen ist, wie es gesellschaftlich definitiv das vor. Ne? Also das eine jetzt, also ich finde, das ist Hand in Hand, warum man ein schlechtes Gewissen hat. Ne? Weil man, das kannst du doch nicht machen. Du kannst das Kind doch nicht schreien lassen. Du kannst doch nicht das machen. Das muss doch auf den Arm genommen werden. Und das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Aber ich denke, viele Menschen haben das schon von außen erlebt. Wie Menschen, die nichts mit dir zu tun haben, tatsächlich beim Einkaufen, was weiß ich nicht, und wenn sie sagen, oh, das Kind hat gar keine Socken an. Nur sowas. Also das reicht ja schon. Also du bist konstant eine Angriffsfläche, weil bei Kindererziehung es anscheinend nicht nur 82 Millionen Bundestrainer gibt, sondern auch 82 Millionen Erzieher und Erzieherinnen gibt. Weißt du, also jeder hat dazu eine Meinung, jeder will dazu was sagen, jeder war mal Kind, jeder hat vielleicht selber Kinder oder möchte dazu sagen, wie meint es besser zu wissen, was das Bedürfnis vom Kind gerade ist. Und wenn du dem wirklich so ausgesetzt bist, ist ganz schlimm. Und schlimm ist es, wenn Kinder dann in der Öffentlichkeit schreien. Und das kommt vor, Gissi, ne? Und alle denken, die kommt mit dem Kind nicht klar. Oh Gott, wie schlimm das ist. Also wie, also wenn ich gerade daran denke, dieses Gefühl, du bist total überfordert mit allem. Und dann kriegst du auch eine Blicke ab.
Und das dann hast du aber ein schlechtes Gewissen.
Ja, nicht nur ein schlechtes Gewissen. Du denkst, du machst alles falsch. Und da fragst du dich in dem Moment ja komplett.
Okay.
Und das ist also unglaublich schambehaftet auch. Ne? Denkst du, jetzt schreit mein Kind hier und alle denken, ich bin eine schlechte Mutter. Oh, das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Und ich hatte ein Erlebnis, das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und das hat mich so getröstet, das war so heilsam. Ich war bei einem IKEA in Polen, in Szczecin, das ist ja bei uns der nächste IKEA. Und ich hatte 4 Kinder. So, wie ich denn so bin, ne? Ich nehme alle mit. Auf jeden Fall war der Kleinste damals vorne in diesem Kinderwagen gesessen. Ein Kind hat sich an den Kinderwagen gehangen. Ich habe das nicht gesehen, weil ich habe den Kinderwagen so festgehalten. Und habe vorne mit jemandem gesprochen. Das andere Kind hat sich an den Kinderwagen gehängt. Alles umgekippt. Alles. Nicht mit Sachen drin, sondern nur das Kind. Umgekippt. Alle schreien. Wie kann es sein, dass der Kinderwagen umkippt? Wie kann es sein, dass sich ein Kind an den Kinderwagen hängt? Wie kann es sein, dass sich da jetzt auch alle verletzen? Natürlich kriege ich sofort die Schuld. Weißt du, was ich meine? Mhm. Denke ich, wie kann mir das passieren? Das war auch mein Gedanke. Wie konnte mir das passieren? Eine Frau sprintet auf mich zu und nimmt meine Kinder. Nimmt meinen einen Sohn auf dem Arm, tröstet den, ich die anderen Kinder alle, weil der hat geblutet und sowas alles. Und die saß mit mir, hat meine Kinder mit mir getröstet und hat gesagt, sie konnte Polnisch nur, aber sie hat so, ich auch 4 Kinder. Sie hat dann, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Und sie saß mit mir die ganze Zeit. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich dann denke, was das für eine tolle Frau war. Mhm. Und die ist dem so aktiv gegen mein Gefühl entgegengelaufen. Das musst du jetzt nicht fühlen. Das war ein Unfall. Das passiert, ich bin für dich da. Und danach ging es mir so gut. Da war ein Mensch, der das gesehen hat, dass hier gerade was Schlimmes passiert ist. Und anstatt mich zu judgen, hat sie mir geholfen. Mhm. Und dann war sie weg. Die hat nicht viel erwartet. Gar nicht. Die hat einfach nur mir geholfen und ist dann wieder gegangen. Und ich stand da, alle Kinder waren ruhig. Die hatten alle ein Pflaster bekommen. Und wir waren schön bei IKEA einkaufen. Ich habe zwar immer noch gezittert, ne, weil es natürlich ein heftiger Moment war. Aber das war so ein Moment, wo ich denke so, ach, so weißt du was, das mache ich auch. Beim nächsten Mal, wenn ich eine Frau sehe, die alleine ist, mit Kindern, auch mit mehreren Kindern, weiß ich nicht, einfach hingehen. Und einfach mal. Und nicht aus bösem Willen und nicht, du kriegst das hier nicht gehandelt oder so. Wir sind da. Mhm. Mütter sind füreinander da oder Frauen sind füreinander da. Auch ein Aufruf natürlich an Väter, aber ne, du weißt, was ich meine. Das war sehr schön, aber der äußerliche Druck ist so gigantisch. Mhm. Ist nur so, weil das war für mich auch so ein Moment, boah, schlimm ist das. Schlimm ist das gesehen. Und ich weiß, du sagst es, du hast es ja sicherlich auch mal mitbekommen, dass Kinder in der Öffentlichkeit brüllen.
Mm, da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Ja, genau. Und da sind vielleicht nicht alle immer so harmlos in deren Gedanken.
Ja.
So, und jetzt kommt die Werbung. Gissi, weißt du eigentlich, was du jeden Monat so ausgibst?
Grob, ungefähr.
Ungefähr?
Ja, ich habe natürlich irgendwie so eine Ahnung, was ich an Miete zahle. Was ich für Lebensmittel grob ausgebe. Dann gibt es noch so ein paar Dinge.
Dinge? Okay, aber weißt du, was ich meine? Du schaust an dein Konto und denkst so, wo ist das jetzt alles hin? Weißt du, wo genau du für die Sachen ausgegeben hast?
Man hat halt Dinge gemacht.
Doch, ich habe auch Dinge gemacht. Aber da kommt ja heute zum Glück unser Werbepartner dazu, Finanzguru. Die haben nämlich eine App gebaut, die dir ganz einfach sagt, wo dein Geld hingeht oder deine Dinge hingehen, ohne dass du selbst etwas eintragen musst.
Wie?
Du verbindest einmal deine Konten, also alle Konten, die du hast, deine Depots, dein PayPal-Konto, dein Girokonto, alles, was du hast. Und dann hast du alles auf einen Blick. Deine Einnahmen, deine Ausgaben, deine Vertragsabbuchungen, vielleicht alles, was du auch schon ein bisschen vergessen hast.
Oh Gott, ja, wahrscheinlich ganz viele Abos.
Ja, und die App erkennt die automatisch. Einfach alles übersichtlich.
Klingt ein bisschen nach etwas, was ich schon sehr lange hätte haben sollen.
Und weißt du, was das Schönste ist? Die App ist kostenlos. Dauerhaft. Kein Abo. Und die waren sogar schon mal bei Höhle der Löwen und haben mittlerweile 3 Millionen Nutzerinnen.
Also ist kein Geheimtipp mehr.
Aber vielleicht ja trotzdem ein guter Tipp. Und mit unserem Code BEIPAUSEN kriegt ihr gerade bei Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos anstatt 7 Tage. Das ist eine kostenpflichtige Version mit noch mehr Funktionen. Man kann da zum Beispiel individuelle Budgets erstellen, Prognosen auswerten und so weiter. Einfach die App runterladen, Konto verbinden und oben rechts im Profil den Code eingeben. Und dann weißt du endlich, welche Dinge du mit deinem Geld machst, Gesi.
Alright, also den Link dazu packen wir in die Shownotes. Vielen Dank an Finanzguru für die Unterstützung dieser Folge.
Danke.
Das war die Werbung. Weiter geht's.
Jetzt, Selina, jetzt hat die ja zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich mal einen Moment für sich nehmen muss oder will, weil sie gerade irgendwie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr. Mhm. Ist das bei dir über die Jahre besser geworden oder hast du da in so kleinen Momenten auch noch ein schlechtes Gewissen?
Ja, aber das ist jetzt mittlerweile nur noch mein Problem. Mhm. Weil ich habe einen Partner, Martin, der sagt, musst du nicht haben. Also und eigentlich hat er mir auch über die Jahre, also in den 7 Jahren der Elternschaft, hat Martin mir nie einmal gesagt, und was ist mit den Kindern? Mhm. Nicht ein einziges Mal. Also wirklich, er hat da, wird er sich nie, er sagt jedes Mal, ich freue mich für dich, mach das. Und so, jetzt ist es an mir. Jetzt ist es an mir, mir das zu erlauben, zu sagen, das ist okay, dass ich wegfahre. Ich fliege jetzt nach Gotland, Gissi, für 4 Tage, also 3 Nächte. Und ich habe morgens, wenn ich aufstehe, schon ein bisschen Herzklopfen.
Und ein schlechtes Gewissen.
Aber es liegt an mir. Es liegt an mir, weil meine ganze Umwelt versichert mir, das ist okay. Warum solltest du ein schlechtes Gewissen haben? Aber dann kommen natürlich auch die Kinder, die sagen, Mama, geh nicht. Das ist dann auch nicht so einfach. Ne? Mhm. Irgendwann werden die ja größer und sagen, wir wollen mitkommen. Geh nicht, Mama, bleib hier. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, dann zu sagen, nee, wisst ihr was, ich mache mir jetzt eine richtig gute Zeit. So, ne? Einfacher habe ich es, wenn ich weiß, ich fahre für einen Tag weg, nicht über Nacht. Und dann bin ich aus der Tür. Aber, aber wenn ich so ein bisschen länger weg bin, dann fällt es mir schon ein bisschen schwerer.
Ja. Ja, ich habe auch noch ein bisschen über so schlechtes Gewissen generell nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz oft so eine Sache, die man erstmal bei sich selber hinterfragen muss. Weil es ist, glaube ich, ganz oft so ein Punkt von, ich weiß gar nicht, wie es die andere Person wahrgenommen hat. Und am Ende malt man sich da ganz viel aus, aber vielleicht ist da gar nicht so viel. Nee. Ist jetzt in so einem Fall von einem 11-jährigen Kind natürlich schwierig, das nachzuvollziehen. Ja, ja. Und was ich auch noch da gesehen habe, was jetzt auch gut zu deiner Reise passt, ist so ein Punkt von, ein schlechtes Gewissen, da kollidieren ja manchmal in einem so verschiedene Werte. Mhm. So,
ich will eigentlich total
sein und
total.
Aber das.
Total.
Und vielleicht ist es aber dann in dem Fall jetzt bei dir, es hat aber einen Wert gewonnen, der gerade auch wichtig ist. Mhm. Und deswegen ist es vielleicht dann auch gut, dem nachzugehen, weil der ist halt, der ist gerade lauter gewesen, will jetzt gehört werden. Mhm.
Aber dieses Wertekollidieren finde ich gerade tatsächlich eine sehr, sehr gute Beschreibung für ein schlechtes Gewissen. Weil einerseits will man ja diese perfekte Mutter sein, die es nicht gibt. Mhm. Oder die gibt es, weil fürs Kind bist du die perfekte Mutter irgendwo. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch immer schwierig. Ne?
Stimmt.
Aber das ist natürlich da kollidieren. Ich finde es total gut, dass du das gesagt hast, Gesi, diese Wertekollidierung, weil das trifft es gerade. Du willst die perfekte Mutter sein, aber dann willst du gerade mal für dich da sein, obwohl du eigentlich für dein Kind da sein musst. Oh ja, das finde ich gut.
Und es bedingt dich ja am Ende wahrscheinlich.
Total.
Also du musst ja auch
für dich da sein. Dann, natürlich. Und das ist eigentlich auch ein Credo, was ich immer vertrete. Das ist eigentlich etwas, was ich immer sage, ist, dass an erster Stelle musst immer du stehen, auch wenn du Kinder hast. Und das klingt so ein bisschen im ersten Moment, im intuitiven Moment, denkt man so, nein, für eine Mutter da muss immer das Kind an erster Stelle stehen. Und dann würde ich denken, nee, das ist eigentlich nicht richtig. Weil eigentlich musst du dich selber pflegen, für dich da sein, damit du erstmal dem Kind vorlebst, dass man sich selber auf sich selber aufpasst. Und dann auch Energie zu haben, für das Kind da zu sein. Mhm. Oder auch für die Ehe, für den Partner, für was auch immer. Aber an erster Stelle sollte man schon selber stehen. Selbstpflege sollte ganz oben sein. Und da auch der Selbstwert, dass man sich die Zeit nimmt. Mhm. Ja? Und deswegen tut mir Lena da jetzt, ich verstehe das, Lena, aber das ist tatsächlich total in Ordnung, mal eine Pause zu machen. Und sich mal sozusagen, das schafft mit 11 Monaten, schafft es jetzt auch mal kurz, was auszuhalten.
Ja, und vor allem ist es jetzt eigentlich auch ein guter Ratschlag, den man mitgeben könnte, dass es ja auch wichtig ist, dass du für dich da bist.
Ja, natürlich, total.
Ja.
Also, weil ich denke, sonst bröckelt dahinter ganz viel weg, ne?
Ja.
Wenn man sich da nicht selber so nimmt. Aber Mutter werden ist doch mal, ja, das ist doch mal was anderes. Das ist nochmal, oder ja, sich um jemanden pflegen, kümmern. Weißt du, wenn die Verantwortung, sagen wir es mal vielleicht allgemeiner, wenn du die Verantwortung für jemanden hast, dann wird das immer schnell dir angehängt, wenn du die Zeit für dich nimmst, weil du denkst, du kannst die Zeit ja auch mit dem verbringen oder so, weißt du? Das ist nicht so einfach.
Glaubst du, man kann nur ein schlechtes Gewissen haben, wenn man auch verantwortlich ist?
Nein. Du kannst ja auch schlechtes Gewissen haben zu Freunden. Wenn du
aber da habe ich ja vielleicht auch eine Verantwortung gegenüber denen.
Okay, dann müssten wir den Begriff Verantwortung bisschen.
Also ich habe ja trotzdem vielleicht so eine soziale Verantwortung.
Genau, das ist ja schon wieder was anderes. Also wenn, so. wenn wir jetzt sagen, Verantwortung für einen Menschen, das wäre ja in dem Fall für Menschen, den du pflegst, für deine Kinder, für irgendwelche, was weiß ich nicht. Oder du hast jetzt Verantwortung einer Freundschaft gegenüber, soziale Verpflichtungen oder sowas. Ob du da, das finde ich, sind zwei unterschiedliche Kategorien.
Aber
weil man ist,
also ich habe den Verantwortungsbegriff gerade größer gefasst.
Okay, also okay, ja, natürlich hast du dann auch Verantwortung. Ja, dann natürlich zieht das da auch mit rein, ja.
Aber brauchst du dann eben, also kann, das ist einmal nur eine Frage, die ich mir gerade stelle, kann es ein schlechtes Gewissen geben, wenn ich mich eigentlich nicht verantwortlich fühle?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also so dieses...
Das finde ich ja auch krass.
Wenn ich jemanden versetze, habe ich ja die Verantwortung, die soziale Verantwortung, den Termin einzuhalten. Und nur dann habe ich, deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich bin der Person das eh nicht schuldig, dann ist es mir ja vielleicht egal. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja. Es gibt sicherlich, also ich finde es gut. Ich finde diese Gedanken gerade gut, diese Kausalitäten von wegen, ob es mit Verantwortung nur dann ein schlechtes Gewissen gibt. Aber dann kommen wir mit dem, was wir vorher gesagt haben, dass Werte kollidierend sein kann. Und ich finde, das hängt doch alles beides zusammen, doch mit Verantwortung.
Ich glaube auch.
Ja, doch, weil wenn du ein Mensch bist, der gerne Verantwortung übernimmt und das ein Wert von dir ist, Freundschaft da Verantwortung auch zu übernehmen, ist es natürlich, kannst du dann vielleicht nur ein schlechtes Gewissen empfinden, wenn dir das sowieso alles egal ist und dir Freundschaften vielleicht auch nicht so wichtig sind, hast du vielleicht kein schlechtes Gewissen und da keinen Wert drauf legst. Also doch, ich würde da wahrscheinlich mitgehen, dass das alles sehr zusammenhängt.
Und ich habe ja vielleicht auch eine Verantwortung meinen Werten gegenüber.
Genau, na klar. Und ein loyaler Freund zu sein oder Freundin zu sein und so, auf jeden Fall, ja.
Ja, voll.
Finde ich gut, ja. Schlechtes Gewissen, ja, wir hatten das alles von euch. Und was macht bei euch schlechtes Gewissen? Das interessiert mich jetzt tatsächlich wirklich, weil ich habe auch schlechtes Gewissen meinen Freunden gegenüber. Freundinnen vor allem gegenüber.
Magst du davon erzählen?
Ja, ich melde mich zu wenig. Also ich lese das immer und dann denke ich immer so bei Instagram oder so, finde ich immer ganz schmeichelnd, ne? Ach, Annemarie, man wäre so gerne mit mir befreundet. Und mittlerweile würde ich sagen, das will man nicht, weil ich bin wirklich eine schlechte Freundin. Ich melde mich super wenig momentan. Das kommt so ein bisschen zu meiner Hektik mit dazu. Ich melde mich super wenig momentan. Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht hinterherkomme, unverdient nicht gerecht. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen gerade. Ganz schlimm. Ganz schlimm meinen Freundinnen gegenüber.
Aber das ist wieder die Frage, braucht es vielleicht einen Perspektivwechsel oder ein Gespräch mit den Freundinnen? Weil würden die wirklich sagen, dass du eine schlechte Freundin bist?
Gissi, weißt du, das ist jetzt ziehst du mich ein bisschen, jetzt forderst du mich ein bisschen heraus. Ich glaube nicht, dass sie das sagen würden, aber ich glaube, die würden einfach mit manchen Dingen zu mir kommen. Weißt du, was ich meine? Und das ist dann auch schon wieder, wie ist das? Weißt du, was ich meine? Also, und natürlich würden, weil die wissen, dass meine Kapazitäten irgendwo sehr voll sind, aber trotzdem, wie fühlt sich das an, wenn du weißt, du kannst da nicht immer der Gegenpart sein, den du sonst immer warst. Und das ist, glaube ich, auch spannend für mich selber gerade auch ein bisschen zu ergründen, weil das eigentlich mein Kern einer Freundschaft für mich zumindest war.
Also das ist dein Anspruch an Freundschaft.
Ja, eine Freundschaft ist ja für jemanden da zu sein und mit jemandem auch Sachen zu erleben und durchzustehen. Eine Freundschaft hatten wir ja schon mal, kann nicht nur von der Vergangenheit leben, muss auch mit etwas Neuem leben.
Ja.
Und wenn ich das schon nicht schaffe, also dann ist es natürlich schwer.
Aber ich kann mir ehrlicherweise gerade nicht vorstellen, dass wenn sich jetzt eine Freundin bei dir meldet, dass du dann nicht dafür da wärst.
Das kann ich dir nicht sagen, Gesehen. Meine Kapazitäten sind extrem voll.
Ja.
Weißt du? Also es ist jetzt nicht so, dass ich, natürlich wäre ich da in dem Moment, aber kann ich das dann noch konsequent die nächsten Wochen so sein? Weißt du, es gibt Momente im Leben, da braucht man wirklich Begleitung. Und diese Begleitung kann ich vielleicht gerade nicht geben. Und das ist auch, das tut weh, dass ich weiß, dass es gerade so ist. Ich weiß, dass meine ganzen Freunde dafür Verständnis haben und Freundinnen dafür Verständnis haben und es auch immer wieder sagen, wir warten auf dich und wir wissen, dass es gerade bei dir so ist. Trotzdem ist das mein schlechtes Gewissen eine Wertekollidierung, weil ich das gerne leisten würde, aber kann es nicht. Und das ist schmerzhaft, weil ich weiß, dass ich diese Freundschaft extrem strapaziere. Und ich weiß, dass es von mir ist. Weißt du, das weiß ich, dass ich der Part bin, der die Freundschaft momentan strapaziert. Und ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich für diese Liebe bin, die ich trotzdem bekomme. Aber trotzdem habe ich schlechtes Gewissen.
Ich glaube, dass Freundschaft da aber auch wirklich so Phasen hat und es wird sich vielleicht irgendwann umdrehen. Und
ich hoffe das sehr.
So ich gar nicht, das dass sehr. Es dann irgendwie das schlechte Gewissen nehmen soll, aber ich...
Nee, nimmt es auch gerade nicht. Ja. Und das ist ja auch etwas, das mache ich mit mir aus. Ne? Und ich weiß, ich habe mit meiner Freundin da und ich weiß es gerade, es tut mir leid. Und sie sagt, du musst dich nicht entschuldigen, das weiß ich. Aber trotzdem ist es bei mir, ich mit dieses Wertekollidieren hat mich gerade so abgeholt, Jessi, dass du das gesagt hast. Habe ich trotzdem schlechtes Gewissen immer wieder. Und ich frage mich, ob du das kennst, wo du das Gefühl hast, okay, hier der eine Part strapaziert die Freundschaft gerade. Kennst du das? Weil ich hatte das in der Vergangenheit auch schon, dass ich sagen würde, okay, diese Freundin strapaziert die Freundschaft gerade, aber ich halte fest, weil ich das wollte.
Ja, und ich hatte aber auch gerade das Gefühl, dass ich die Person bin, die strapaziert. ich habe das dann aber auch irgendwann angesprochen.
Ja,
also
super.
Das war auch Anfang des Jahres, wo es mir auch mental einfach nicht so gut geht und ich auch keine Kapazitäten dafür hatte. Und dann auch das Gefühl hatte, weil das für mich auch ungewöhnlich ist, so viel Raum einzunehmen.
Okay.
Und dann hatte ich das Gefühl, ich habe zu viel Raum eingenommen und habe gar nicht zu doll irgendwie mich auch drum bemüht, wie es eigentlich den anderen gerade geht. Und das habe ich aber dann irgendwann angesprochen, dass es mir irgendwie total leid tut, dass ich so viel Platz eingenommen habe. Und das war total spannend und bereichernd zu hören, weil die natürlich auch meinten, das war ja vollkommen in Ordnung und auch absolut klar. Und es ist total verrückt, dass du das so denkst, weil wir haben das gar nicht so wahrgenommen.
Ja, krass. Wie schön, dass du das angesprochen hast.
Und dass man es auch gar nicht mehr im Kopf hat. Also ich habe da ja noch 2 Monate später, habe ich mir so gedacht, oh Gott, ich muss mich jetzt irgendwie revanchieren, ich muss da irgendwas machen. Und das war bei denen schon komplett weg.
Oh, gut, dass du das mal angesprochen hast. Ja. Also irgendwie gerade auch ein Gewicht bei mir weg, weil das ist ja wirklich echt beschissen, wenn man sowas nicht anspricht und das Gefühl hat, dass irgendwie ein Elephant.
Ungleichgewicht.
Ja, genau, oder so. Ja, genau, Ungleichgewicht gerade. Aber ich finde das auch gut. Ich denke auch, dass das zu einer zwischenmenschlichen Beziehung gehört, dass man Ungleichgewichte aushält. Ne? Und dass da natürlich auch sieht, wie stark so ein Seil ist. Ne? Wenn man sagt, eine Freundschaft, wie stark die gesponnen ist, die hält hier viel Zug aus, die hält hier viel Zug aus. Oder welche, die bupp, schnell zerreißt.
Ja.
Hatte ich ja auch schon in der Vergangenheit, wo ich das Gefühl, okay, ich dachte, der Strang wäre dicker, aber es so ganz leicht zerrissen. Das war auch sehr verletzend. Und vielleicht hat mich das auch ein bisschen geprägt, da jetzt so extrem bedacht darauf zu sein, dass es nicht mehr reicht. Weil wenn ich diese 4 Menschen, die meine 4 Herzensmenschen gerade nicht so hätte, das wäre ganz schön traurig für mich.
Das ist vielleicht auch wieder so eine zugrunde liegende Angst, dass man irgendwie dann nicht mehr dazugehört oder dass man irgendwas verliert.
Oder, genau, dass man die auf dem Weg verloren hat. Und das eigentlich, ne, das ist schon echt, das wäre echt heftig. Das wäre echt heftig.
Ja, Angst ist ja ganz oft das grundlegende
Gott,
Gefühl.
Gott, das ist doch nicht das Schuldgefühl.
Wahrscheinlich auch beim schlechten Gewissen liegt ganz oft so eine Angst darunter, genau, dass man irgendwie jetzt was falsch gemacht hat, dass man jetzt irgendwie ausgeschlossen wird.
Aber ich wollte sagen, meine Freundin, da habe ich irgendwie so bei Instagram machst du ganz, das habe ich so erzählt, wir sind hier gerade so, der Sommer, was ist hier eigentlich los? Ne? Mai, Juni, Juli, August, die verfliegen hier, wapps, die weg. Und am nächsten Tag hatte ich ein Paket mit Keksen für Kaffee und frischen Kaffee und Kekse so in Glas. Ja, für eine kleine Pause zwischendurch. Das war echt, also weißt du so, und gar nicht viel. Es war sehr viel, Entschuldigung, ich wollte es jetzt gerade gar nicht so klein reden. Die Kekse haben wir selber gebacken. Aber was eine unglaublich liebende Geste. Da habe ich mich drüber gefreut, ja.
Ja. Ja, wir machen jetzt auch Kaffee und Kuchen.
Ja, meine Leute.
Haben kein schlechtes Gewissen dabei.
Nee. Okay.
Und wir hören uns wieder nächste Woche.
Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann.
Ciao.
Bei Paulsen ist ein Format von Mit Vergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.